Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir feiern heute das Fest der Erscheinung der unbefleckten Empfängnis in der Grotte zu Lourdes. Am 16. April dieses Jahres sind es 100 Jahre her, dass die Seherin von Lourdes, die heilige Bernadette Soubirous, verstorben ist. So stehen wir heute an diesem Tag unter diesem großen Gedenken, der Erscheinung der unbefleckt Empfangenen auf dieser Erde und zugleich im Gedenken an diese junge Schwester, für die es die große Stunde ihres Lebens war, dass sie mit ihren Augen die Gottesmutter schauen dürfte. Ein Einschnitt in die Geschichte der Kirche. Wir wollen deshalb diesen Einkehrtag unter den Gedanken stellen dieses großen Ereignisses von Lourdes. Wir wollen das Leben der Seherin betrachten in dieser ersten Predigt. Dann wollen wir die Erscheinungen selbst einmal miteinander bedenken, die Botschaft der Gottesmutter. Und schließlich Lourdes heute. Was hat Lourdes in der heutigen Zeit für eine Bedeutung? Wenn man der Gottesmutter näher kommen will, muss man etwas von der Reinheit der heiligen Bernadette besitzen. Das, was immer wieder klingt und was es dem modernen Menschen auch so schwer macht, das ist die unsägliche Reinheit, die um Maria ist. Und erst wenn man innerlich etwas von dieser Reinheit in sich hat, dann wird man diese Geheimnisse des Glaubens innerlich erfassen können, von denen der Herr sagt, selig sind die reinen Herzens, denn sie schauen Gott. So wollen wir zu Beginn der heiligen Messe uns besinnen und wollen Gott um Vergebung unserer Sünden, unserer Schuld, unserer menschlichen Armseligkeit bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
Amen.
Excelsis Deo.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch die unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Maria deinem Sohne eine würdige Wohnstätte bereitet. Wir bitten dich demütig, da wir heute die Erscheinung der allerheiligsten Jungfrau feiern, lass uns das Heil der Seele und des Leibes durch ihre Fürsprache erlangen. So bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Amen.
Lesung aus der geheimen Offenbarung des heiligen Apostels Johannes. Maria, das große Zeichen am Himmel. Und siehe, es öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel. Und es erschien die Lade seines Bundes in seinem Tempel. Es folgten Blitze, Donner und Erdbeben und heftiger Hagel. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau in die Sonne gekleidet, den Mond unter ihren Füßen und um ihr Haupt einen Kranz von 12 Sternen. Und ich hörte eine gewaltige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist gekommen das Heil, die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ward der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas gesandt, namens Nazareth, zu einer Jungfrau. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef. Ihr stammt aus dem Hause David, der Name der Jungfrau aber war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sprach: Gegrüßet seist du voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Als Maria dies hörte, erschrak sie über seine Worte und dachte nach, was dieser Gruß bedeuten soll. Der Engel aber sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst empfangen und einem Sohn das Leben schenken. Dem sollst du den Namen Jesus geben.
Lob sei dir, Christus.
Meine lieben Brüder und Schwestern, zunächst eine Vorbemerkung. Das Wetter ist natürlich ja nun nicht gerade sehr einladend. Das hat sicher auch viele heute von hier fortgehalten. Umso mehr ist dann zu begrüßen, dass trotzdem so viele hierher gekommen sind. Und dafür sei Ihnen herzlich gedankt. Und diese kleinere Zahl, die Zahlen machen es ja bei Gott überhaupt nicht. Das werden Sie gerade merken in der Betrachtung des Geheimnisses von Lourdes. Unser Herrgott hat andere, ganz andere Vorstellungen, wie wir Menschen. Und darum wäre es dann schon schön, wenn die, die hier sind, durch die Intensität, durch die Innigkeit ihres Betens und ihres inneren Mittuns eben das ergänzen, was an der Zahl fehlen mag. Und dass sie von diesem Tag, der der unbefleckten Empfängnis geweiht ist, und diesem wunderbaren Mädchen, Bernadette Soubirous, dass sie von diesem Tag wirklich Freude am Glauben mitnehmen. Freude am Glauben, ich sage das ganz bewusst, und nicht von einer Verwirrung und von einem Dunkel ins andere hineinstürzen, dass sie etwas mitnehmen von der Heiterkeit dieses Mädchens, dass sie trotz eines Lebens, wo wir alle ganz klein sind, auch die, die vielleicht ganz große Kreuze haben, die werden staunen, was diese heilige Bernadette für ein Kreuz in ihrem Leben geschleppt hat, dass wir diese Heiterkeit des Herzens bewahren, und dass wir beten, wirklich beten für diese Welt, die immer mehr dem Dunkel entgegenstürzt. Dass wir beten, dass das Licht Gottes bleibt. Das Licht Gottes durch seine Mutter, die unbefleckte Empfängnis Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Seherin von Lourdes, die heilige Bernadette Soubirous. Es ist ein großes und ein unvergleichliches Erlebnis, wenn man in Lourdes die abendliche Lichterprozession miterlebt. Erst siehst du diese vielen einzelnen Kerzen. Sie zucken wie lebende Herzen. Dann siehst du, wie das Licht dieser ungezählten Kerzen immer mehr zusammenfließt, wie das diese vielen Lichtlein ineinander tauchen, wie sie schließlich zu einem einzigen Strom des Lichtes werden. Aber es ist ein klingender, ein singender Strom. Denn erst hörst du auch unverwechselbar die Einzelnen in ihren verschiedenen Sprachen. Du hörst Französisch, du hörst Englisch, du hörst Deutsch, Italienisch, Spanisch. Und dann einen sich all diese vielen Sprachen in einem einzigen erschütternden Ruf, in einer einzigen Melodie, Ave, Ave Maria. Und so ist der Strom der ungezählten Lichter und der Strom dieser Ungezählten, die da singen und beten, nichts anderes wie ein einziger Ruf, der emporsteigt zu der Grotte, wo oben im Dunkel dieser Höhle von Massabiet das Bild der unbefleckt Empfangenen steht, um dann weiter emporzusteigen zum Throne Gottes. Und da wird dem Einzelnen bewusst, das Wort, das ein Dichter geprägt hat, wie groß du für dich seist, vom Ganzen her bist du nichtig. Doch als des Ganzen Glied bist du als Kleinstes wichtig. Und dieses zu sehen ist im Zeitalter der Massen, wo der Einzelne das Gesicht verliert, von besonderer Bedeutsamkeit im Geheimnis von Lourdes. Denn ein jeder Einzelne muss ja zunächst dieses Wort aufnehmen, das wir eben an seiner originären Stelle gesehen haben, als der Engel zum ersten Mal zu dieser Frau kam und sie gegrüßt hat mit einem Gruß, der, wenn er auch millionenfach genannt wird, von seiner Einzigartigkeit, von dem Unvergleichlichen nichts verloren hat. Ave Maria, gratia plena, sei gegrüßt, Maria. Du bist die Einzige, die voll der Gnade ist. Und wenn man das einmal in Lourdes erlebt hat, dann steht man und staunt und fragt, wer hat dieses grandiose Schauspiel ersonnen? Welcher Künstler trug diese Idee in seinem Geist? Denn am Schluss bilden ja diese Tausende von Lichtern das M. Sie sind ein flammender Ruf Maria von dieser Erde, die sich heute krümmt und die geschlagen wird von ihrem schrecklichen Abfall von Gott und dessen Folgen. Nun, die Antwort ist überraschend. Dieses alles geht zurück. Dieses Große. 1978 waren 4,5 Millionen Menschen in Lourdes. 4,5 Millionen. Nun gibt es ja keine Objektivität auf dieser Erde. Es gibt heute so wenig eine objektive Berichterstattung wie unter den Nazis. Macht euch doch nichts vor. Die Wahrheit wird doch ständig geknüppelt. Wo habt ihr in einer Zeitung gelesen, dass an einen Ort der Erde 4,5 Millionen Menschen strömten? Und es geht zurück auf dieses Mädchen Bernadette Soubirous, die am 7. Januar 1844 in Lourdes geboren wurde und die am 16. April 1879, also vor bald 100 Jahren, verstorben ist. 35 Jahre alt, älter war sie nicht. Verwandt ihrer großen kleinen Schwester Theresia vom Kinde Jesu, die nur 24 Jahre alt wurde und die 5 Jahre in Frankreich, in diesem von der Gottesmutter ohne Zweifel geliebten Land gelebt hat, als Bernadette Soubirous in Nevers gestorben ist. Wer ist Bernadette Soubirous? Wisst ihr, man muss nicht so allgemein sagen, ein Heiligenleben. Nein, man muss sich einmal Zeit nehmen für ein Heiligenleben. Denn die Heiligen sind ja gelebtes Evangelium. Sie sind ja die, die Christus nachgefolgt sind. Und weil sie das Evangelium in die Tat und ins Leben umsetzen, darum sind sie mehr wert als dicke Bücher von großen Theologen mit klingenden Namen. Denn ob deren Bild einmal auf Altären steht, das wollen wir der Zukunft überlassen. Aber wenn die Kirche wie Bernadette zur Ehre der Altäre erhebt, dann sagt sie jedem von uns, das ist ein Mensch, der Gott geliebt hat. Das ist ein Christ, nicht irgend sowas. Von sowas haben wir hier heute genug. Nein, das ist ein Mensch, der für Gott und Christus gelebt hat bis zum letzten Atemzug. Das ist die Botschaft der Heiligen, das gelebte Evangelium. Und wenn man sich nun fragt, wer war sie denn, diese Bernadette Soubirous? Dann kommt die Antwort, ich sagte es eben schon, 1844 ist sie in diesem kleinen Pyrenäenstädtchen Lourdes geboren. Sie kam aus einer Familie, die 6 Kinder hatte, und eine Familie, die so arm war, wie wir Bundesbürger, die wir schon etwas ungnädig die Stirne kraus ziehen, wenn es irgendwo fehlt. Wenn der Strom ausbleibt, das Wasser. Von dieser bitteren Armut können wir uns keine Vorstellung machen. Und wisst ihr, manchmal fragt man sich ja auch, müssen wir wieder ärmer werden? Müssen wir wieder ärmer werden, um wieder religiöser zu werden? Sind wir nicht geistig und körperlich zu verfettet? Sind wir nicht zu satt und zu üppig, auch die Gläubigen? Wenn man das liest, dann möchte man ja erstarren. Der Vater war Müller. Er gehörte zu den Leuten, die nie Glück haben. Er hatte eine Mühle gepachtet, es ging nicht mehr. Er hatte die zweite Mühle gepachtet, es ging wieder nicht. Und dann blieb ihnen nichts. Ein Armenhaus gab es ja nicht. Da war ja noch das alte Stadtgefängnis. Der Cachot, der stand leer. Da zogen sie hin. In bitterster Not. Ein Raum des lichtlosen ehemaligen Gefängnisses mit feuchten Mauern und mit vergitterten Fenstern und eine offene Feuerstelle, die nicht einmal einen rechten Abzug hatte. Der Qualm ging durch diesen Raum. Und da war dieses Mädchen, das die Mutter nach einem halben Jahr schon abgeben musste, einer anderen Frau. Eine andere Frau hat Bernadette gestillt. Eine gesunde Bäuerin. Sie war so schwächlich. Sie war klein. Sie blieb immer klein, auch als Ordensschwester. Man hielt sie immer fast für ein Mädchen, für ein Kind. Und nun hat sie stundenlang in der Nacht diese Gitter des Fensters umklammert und rang um Luft. Wisst ihr, was das ist? Hast du einmal keine Luft mehr gehabt? Hast du einmal einen Asthmatiker erlebt? Weißt du, was das ist? Wenn du um Luft ringst, um das Elementare, das wir als selbstverständlich nehmen, ist das selbstverständlich. Aber Gott sagte ihr, dass nichts selbstverständlich ist. Nicht einmal die Luft, die wir atmen. Heute merken wir es sehr langsam in den großen Städten. In Frankfurt am Main wurden schon Operationen abgesetzt, weil der Smog so dicht war. Da merken die Leute einmal wieder Luft, nicht was das ist. Und dass man Gott dankt für die Luft, für das Wasser, für das Brot. Das ist doch, was man daran sieht. So arm waren sie. Der Hausrat, 3 Betten, 1 Stuhl, nicht einmal einen Tisch. Ein Steinvorsprung, das sieht man noch, das war der Tisch. Nun, auf diesem Tisch gab es ohnehin nicht viel zu schneiden und nicht viel zu verzehren. Und wenn sie nicht etwas gehabt hätten, einen unbeirrbaren Glauben, einen tiefen Glauben, dann hätten sie das bisschen lächerlichen Hausrat in die Gabe hineingeworfen und sie wären hinterhergesprungen, um diesem armseligen Leben ein Ende zu machen. Aber abends, wenn es kein Licht gab, kein Licht, nicht da hier die Lampen, Knopf, Licht an, keine Kerze und das Feuer, damit musste man sparsam umgehen. Dann saßen sie in diesem dunklen Cachot und sie beteten den Rosenkranz. Das war der Halt. Und Bernadette, sie konnte nicht lesen mit 14 Jahren, konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das muss man alles genau bedenken, um nämlich Gottes wunderbare Führung zu verstehen. Sie konnte nicht lesen, sie konnte nicht schreiben. Den Rosenkranz beten, das konnte sie. Und dann hilft sie der Mutter im Haushalt. Sie strickt Strümpfe und sie trägt Armut, Kälte. Dieses arme Leute-Dasein mit diesem säuerlichen Geruch, das trägt sie mit einer inneren Heiterkeit. Und diese großen schwarzen Augen, die einmal den schönsten Menschen sehen werden, die blitzten manchmal schelmisch auf. Nein, Bernadette ließ sich nicht unterkriegen. Und dann kommt dieser 11. Februar 1858. Heute, der 11. wie heute. Und es war ein winterlicher Tag wie heute. Und da ging sie mit einer jüngeren Schwester und mit einer Freundin zur Gabe. Und sie wollten über diesen Fluss, um auf der anderen Seite des Flusses im Gemeindewald Holz zu sammeln. Die Gefährtinnen waren schon voraus. Bernadette immer etwas schwach, immer um Atem ringend, war weiter hinten geblieben. Und nun beginnt sie fröstelnd, das arme Kind, Schuhe und Strümpfe auszuziehen, um durch den Bach zu gehen. Und da hört sie ein Rauschen und sie hebt ihr Gesicht und in diesem Augenblick, nein, das kann doch nicht sein. Sie reibt ihre Augen. Das ist doch nicht möglich. In dieser dunklen Höhle steht eine junge Frau von überirdischer Schönheit. Sie strahlt, sie lächelt, sie schweigt. Sie schweigt. Und sie winkt Bernadette, näher zu kommen. Und Bernadette ist wie erstarrt. Unwillkürlich greift sie nach dem Rosenkranz. Sie kann den Arm nicht heben. Was ist das? Da macht diese schöne Dame das Kreuz. Und nun kann auch Bernadette das Kreuz machen. Wir können nicht einmal beten, wenn Gottes Gnade uns nicht hilft. Niemand sagt Jesus, außer im Heiligen Geiste. Das sieht Bernadette. Und nun betet sie und auf einmal merkt sie, die Dame spricht ja nicht. Nur beim Gloria Patri, dann senkt die Dame ihr Haupt in tiefer Ehrfurcht und Anbetung. Und so betet das Kind den Rosenkranz und die Dame bedeutet ihr, wiederzukommen. 18-mal wird ihr nun diese schöne Frau erscheinen. In den ersten 14 Tagen täglich. Sie spricht dann zu ihr. Es sind wenige Worte. Wisst ihr, wir sind ja das Gewäsch gewohnt, nicht? Jeden Tag kommen die Zeitungen. Frei aus. Fernsehen, Radio. Wir werden ja überflutet. Es ist ja ein Aufstand der Worte. Und darum kannst du weder Politiker noch anderen oft noch glauben. Worte, Worte, sie fallen wie leere Hülsen. Der Himmel macht wenig Worte. Wisst ihr, was er einmal sagt? Bete, bete. Bete für die Sünder. Und als sie wiederkommt, wiederholt sie nur dreimal: Buße, Buße, Buße. Und eines Tages sagt sie ihr: Sage den Priestern, hier will ich eine Kapelle erbaut haben. Und man soll in Prozessionen hierher kommen. Ein Mädchen von 14 Jahren. Arme Leute, Kind, kann nicht lesen, nicht schreiben. Seht ihr das? Eine Kapelle bauen. Zu dem Pfarrer. Sie hat später einmal gesagt, vor dem Pfarrer hatte ich noch mehr Angst als vor dem Gendarm. Und die Frau lächelt ihr zu und sie sagt: Ein Zeichen, ein Zeichen. Die Menschen wollen ja immer ein Zeichen. Das war ja bei Christus auch so. Welches Zeichen wirkst du, dass du Gottes Sohn bist? Und die Frau gibt ihr ein Zeichen: Grabe in dieser Erde. Sie gräbt, wer das Buch, das Lied der Bernadette kennt oder früher mal den Film gesehen hat, der das drastisch darstellt. Sie gräbt und sie hat die Hände voll Schlamm und treibt sie durch das Gesicht und die Leute lachen. Und dann vergeht ihnen das Lachen. Was da zuerst so sickert, kommt auf einmal wie ein Quell, der emporstößt und sprudelt. Und nach einigen Tagen geht ein Bach hinunter zur Gabe. Das Wasser wird untersucht. Gewöhnliches Wasser. Kein Unterschied. Aber nun kommt die erste Heilung. Wer in Lourdes war, kennt das Denkmal des ersten Geheilten von Lourdes. Ein Steinhauer. Bruriet. Er war blind. Und er dachte, wenn es diese Frau, wenn es die Mutter Gottes ist, könnte sie dir das Licht der Augen wiedergeben. Und er nimmt das Wasser und er reibt die Augen und er kann sehen. Und er schreit: Ich sehe, ich sehe. Was in Lourdes schon so oft gerufen wurde. Und es steht ein schönes Wort unter dem Denkmal dieses Steinhauers. Besser ist es, das Licht der Augen als das Licht des Glaubens zu verlieren. Und nun kommt für Bernadette die große Wende ihres Lebens. Nichts bleibt mehr wie vorher. Wenn Gott dich innerlich anspricht, kannst du dich nicht winden und drehen. Das tun wir ja oft. Und tausend Entschuldigungen. Bernadette, und hier liegt ihre Heiligkeit. Sie hat keine Wunder gewirkt. Wir wissen kein einziges Wunder von ihr. Hier liegt ihre Heiligkeit. Bernadette stellt sich der Tatsache, dass ihr Leben, ein kleines Leben, aber doch ein Leben in einer an sich glücklichen Familie, die gebenedeite Armut, von der der 23. Johannes einmal gesprochen hat, die gebenedeite Armut, die wir noch so von ferne hören, die aber gebenedeit ist. Ein glückliches Leben. Es bleibt nichts mehr so. Die Gespielinnen rücken von ihr ab. Sie spinnt. Die ist verrückt. Die Mutter ist außer sich verzerrt. Sie hat nicht nur einen Stock, sie hat eine Peitsche genommen. Ich werde dir diese Flausen austragen. Sagt nichts von grausamen Müttern. Die grausamen Mütter sind bei uns. Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik 100 Kinder von den Eltern totgeschlagen. Nicht, um das auch zu sagen. Die Mutter war nicht grausam. Das muss man verstehen. Die Leute waren arm, sie hatten nichts. Und nun kommt noch der Spott dazu. Du hast doch diese Spinnerin. Die geht doch zu dir. Das kann man verstehen, denn auch die armen Leute haben ja nur einen Stolz, ein Ehrgefühl. Und nun sieht die arme Frau, dass sie das Geschwätz von ganz Wirt wird. Ich werde dir diese Flausen austragen. Und flehentlich muss das Kind die Mutter bitten und immer wieder bitten, dass es sie doch zerkrotten lässt. Denn es ist wie ein Magnet, der das Eisen mit unwiderstehlicher Kraft an sich zieht, der Bernadette zurückreißt an die Grotte. Erst sind es wenige, dann sind es Tausende, dann sind es 10.000. Nun kann ja die Behörde nicht mehr abseits stehen, die Polizei, der Provinzgouverneur, der Pfarrer, der Bischof, die Kirche. Nun geht das Treiben um Lourdes los. Seht ihr das? Im Mittelpunkt steht ein Mädchen von 14 Jahren, die nicht lesen und schreiben kann, die alles andere lieber möchte wie so etwas. Nun steht sie auf dem Teller. Und nun muss sie für die Madonna einstehen. Und das tut sie. Sie ist nicht aufgeregt. Man sagt von ihr, es liegt von dieser Stunde an ein tiefer Ernst über Bernadette. Die Heiterkeit ist noch in ihrem Wesen, aber man spürt, dass etwas Unsagbares in ihr Leben eingebrochen ist. Das können wir ja nicht verstehen. Wir haben ja die Mutter Gottes nie gesehen, nicht? Das kann keiner von uns verstehen. Das kann auch kein gescheiter Professor darlegen. Das kann er ja nicht. Warum? Weil er es nicht sieht. Etwas Unsagbares ist in ihrem Leben. Und die Menschen folgen ihr. Die Menschen sehen Maria nicht. Sie sehen nur das Mädchen. Dieses Antlitz dieses 14-jährigen Mädchens ist der Spiegel, in dem die heiligste und reinste aller Frauen sich spiegelt. Und dann wird das Antlitz dieses Kindes hinreißend schön. Sie spricht, sie lächelt, sie weint und die Menschen sind wie fasziniert. Da kommt der Arzt von Lourdes, ist ein Freigeist, er glaubt nichts. Er hält eine Kerze unter ihre Hand. Haltet einmal eine Kerze unter die Hand. Sie zuckt nicht einmal. Die Hand wird auch nicht verletzt. Und der Freigeist misst ungläubig Puls und Atmung, alles normal. Und Dr. Dezu geht nachdenklich in seine Praxis zurück. Und nun kommt der Pfarrer, Peramal. Die Pfarrer waren schon immer ähnlich. Die Pfarrer erzählen gerne von den Wundern Christi. Wenn dann aber das Wunder auf sie selbst zukommt, dann lassen sie im Allgemeinen die Rollladen herunter. So war Pfarrer Peramal. Wunder irgendwo in Italien war gut, aber ein Wunder in Lourdes, das konnte nicht sein. Und er ist zu dem Kind rau, derb. Ich bin nicht gewohnt, sagt er, wie so ein Pfarrer war, Befehle von jemand entgegenzunehmen, der mir nicht einmal sagt, wer er überhaupt ist. Geh hin, sage deiner schönen Dame, sie soll sagen, wer sie überhaupt ist. Und in der 16. Vision fragt Bernadette, das Kind ist ja geängstigt, es ist der Pfarrer, eine Autorität in so einem Ort. Es fragt die schöne Dame, wer sie ist. Und diese wundersame Frau faltet ihre Hände, sie schaut empor zum Himmel, mit einem unaussprechlichen Blick. Und nicht im Hochfranzösisch, sondern im Dialekt, der in den Pyrenäen gesprochen wird, sagt sie, Que soit Immaculada Conception. Je suis Immaculée Conception. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und das Kind eilt ins Pfarrhaus, gleich, um dem Pfarrer den Namen zu sagen. Und sie wiederholt unterwegs, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Bis sie im Pfarrhaus ist von dem Pfarrer. Und der Pfarrer sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Weißt du, was das ist? Na, Empfängnis, da gab es noch keine Sexualkunde. Da hat man nicht den Kindern mit 8 Jahren schon ihre Kindheit kaputtgeschlagen. Man hat sie Kinder sein lassen, bis 14. Denkt euch das einmal an. Die Mutter hat sie auch noch nicht mit 13 verkuppelt. Das gab es alles noch nicht. Die Menschen waren ja so rückständig. Sie waren ja so rückständig. Die Kinder waren noch Kinder. Was sie ja heute weithin nicht mehr sind. Durch die Schuld der Erwachsenen. Das bisschen Kindheit, diese Oase des Lebens, bekommen sie von Staats wegen im 20. Jahrhundert auch noch zerstört. Empfängnis, das wusste sie nicht. Ihr Religionslehrer stand dabei, er legte dem Pfarrer die Hand auf den Arm und sagte, lassen Sie das, das Kind versteht das alles nicht. Und da sagte der Pfarrer, mein liebes Kind, vor 4 Jahren hat im fernen Rom der Heilige Vater den Glaubenssatz verkündet, dass Maria die unbefleckt empfangene ist, ohne die Makel der Erbschuld. Das Kind hat es nicht verstanden. Aber das war der Stoß für den Pfarrer. Er legte dem Kind beim Abschied segnend die Hände auf. Und dieser alte Pfarrer sagte, du bist ein Kind der Gnade. Und dann ging Bernadette aus dem Pfarrhaus. Nun hatte sie im Pfarrer einen Freund gefunden. Der, das muss man sagen, so entschieden, wie er vorher gegen die Erscheinung stand, sie so entschieden und eingesetzt hat für das Geheimnis von Lourdes. Aber da kamen die Menschen, da kamen die Feinde. Das dürfte ja nicht sein. Das konnte ja nicht sein. Das gibt's doch nicht. 20 Mal am Tag, schreibt sie später. Das reicht nicht. Ich musste es immer wieder erzählen. Dann kamen die Frommen, die Aufdringlichen und die Zudringlichen. Sie schnitten ihr ihre Haare ab im Gedränge. Sie schnippelten an ihren Kleidern herum. Sie hatte ohnehin so wenig. Es war schrecklich. Bis man sie in ein Hospiz gab, wo sie diesem fürchterlichen Markt entzogen war. Seht ihr, ein geltungssüchtiges Mädchen. Oh, oh, was hätte die sich gefreut. Welch eine Rolle. Welch eine Rolle, nicht? Das haben wir doch heute schon so. Wir dressieren es doch schon bei der Jugend, nicht? Nicht im Rampenlicht, was sein, Spottgrößen und Nummer 1. Man muss das alles genau beachten. Dieses Mädchen hatte keinen Funken von Geltungsdrang. Nur Fahrt von dieser aufdringlichen Welt, die teils feindlich, teils ungesund religiös reagierte. Im Hospiz putzt sie Gemüse, sie schrubbt die Gänge und sie kümmert sich um die Kinder. Die Kirche war zu ihren Frommen nie besonders liebenswürdig eigentlich. Hinterher sagt man, der liebe Gott hat es gefügt. Natürlich hat er es gefügt. Und dann geht sie ins Kloster. Das ist ihr Weg. Und meine Lieben, das muss man sich vorstellen. Ein Abschied für immer. Nun kommen schon Tausende an die Grotte. Nun hat das Wasser schon unzählige geheilt. Und hier kommt das Mädchen von Rheuma, von Asthma geplagt. Später kommt die Knochentuberkulose dazu. Für sie ist das Wasser nicht geflossen. Für die Seherin von Lourdes, ihr hat die schöne Frau gesagt, mein Kind, Ich werde dich nicht in dieser Welt glücklich machen, aber in einer anderen Welt. Für sie gab es nichts. Und sie selbst nahm keinen Sou, keinen Pfennig entgegen, auch nicht für die Eltern, die im Elend und in der Armut verblieben. Keinen Sou. Wo auch die Frommen im Geschäfte machen, nicht untüchtig sind. Keinen Sou. Arm blieb sie. Keusch, sauber, nach Leib und Seele. Nichts von schmutziger Bereicherung. Rein und klar wie das Wasser, das aus der Höhle Massabiel herausströmt. Und es kommt der Abschied von den Eltern, der alte Müller, die alte Frau, das Kind der Gnade, die Mutter umarmt es. Damals war es mit dem Reisen noch nicht so, das kostete ja Geld. Sie haben sich von ihrem Kind auf immer verabschiedet. Nun kommen sie ins Kloster nach Saint-Gildard in Nevers. Tja, die Klöster, das wisst ihr ja. Nicht der Habit, das Kleid macht den Mönch und die Nonne, sondern das Herz. Und das sind auch Menschen auf dem Weg im Kloster. Das ist selbstverständlich. Menschen wie ihr. Ihr seid in der Welt. Der im Kloster ist im Kloster. Deshalb muss er noch nicht besser sein. Das wird sich erst zeigen, ob er besser wird. Er hat eine höhere Berufung. Er kann weniger sein als ein Weltmensch. Und der Herrgott hat es gefügt, wie so Frauen sind. Frauen leben ja überhaupt schwerer zusammen. Das wisst ihr ja, wenn nach dem Krieg zwei Frauen in einer Küche waren. Braucht man nichts mehr darüber zu sagen, da kann man schon einen Strich drunter ziehen. Nun kommt das Mädchen, das die Mutter Gottes gesehen hat, von der man in der Welt spricht. Was erwarten Sie? Eine zweite heilige Theresia von Spanien. Eine große Frau. Eine wissenschaftlich gebildete Frau. Und nun kommt Bernadette. Einfach, schlicht, bescheiden. Und so demütig. Und dann wendet sich das Bild. Teils ist es Neid von Seiten der Nonnen, das kann man ja verstehen. Wer würde nicht noch mal gerne die Mutter Gottes sehen? Sie würde es sicher auch mal gerne sehen, oder? Teils ist es ein unerträglicher Hochmut. Und weder die Novizenmeisterin noch die Oberin merken, dass dieses Kind schon längst im Noviziat Gottes ist und dass Gott ein Meister der Seelenführung ist, gegen den unsere armselige Erziehung doch in ein Nichts zusammensinkt. Und so stellt man sie immer wieder zurück von der Profess, also von den Gelübden. Sie ist noch nicht so weit. Wörtlich sagt die Generaloberin, ach Bernadette, wörtlich, ist ein kleines, dummes Ding, das zu nichts taugt. Seht ihr, es gibt es ja in der Kirche. Darum steht sie ja heute noch, weil es nämlich Gott ist, der sie hält. Ein völliges Misskennen eines heiligen Menschen, der das aber auch alles auf sich nahm. Sie arbeitet im Garten in der Wäscherei. Sie wird gequält durch Asthmaanfälle, durch ständige Atemnot, Herzbeklemmung. Als sie einmal in der Waschküche ist, da hat sie Bluthusten. Das Blut strömt auf die weiße Wäsche. Und die Schwestern sind erschrocken. Sie scheint schwer krank zu sein. Und dann sagt man ihr, wir beten für sie, dass es besser wird. Oh nein, sagt sie, betet nur um Kraft und Gnade. Und in ihrem Tagebuch steht, sollte ich von meinen Vorgesetzten oder Mitschwestern verdemütigt werden, will ich auf der Stelle unserem Herrn für eine so große Gnade danken und gerne ein verletzendes Wort hinnehmen, um einen Schritt näher zu Gott zu kommen. Näher, mein Gott, zu dir. O mein Jesus, schreibt sie in ihrem starken, liebeglühenden Herzen. Das fand man alles erst nach dem Tod. O mein Jesus, lass mich dich lieben und hab mich lieb. Und dann kreuzige mich, wie es dir gefällt. Jesus und Maria, gebt endlich, dass all mein Trost in dieser Welt sei, euch zu lieben und für die Bekehrung der Sünder zu leiden. Bete, bete für die Sünder, weil es eine Hölle gibt, eine ewige Hölle. Wir sehen das nicht, sie wusste darum. Und darum nahm sie das hin und sie flehte um dieses Martyrium, um dieses Kreuztragen. Und eines Tages, als ein Besuch kam, voller Ehrfurcht vor ihr, die Seherin von Lourdes, sagte ihr: Schwester, wie würden Sie denn Ihr Leben selbst sehen? Sie haben die Mutter Gottes leibhaft gesehen. Ach, sagte sie, meine Geschichte ist ganz einfach. Sehen Sie, die Jungfrau hat sich meiner bedient und hat mich dann wie einen Besen, der nicht mehr gebraucht wird, in die Ecke gestellt. Dort ist mein Platz, dort bin ich glücklich, dort bleibe ich, bis sie mich holt. Was würden wir von uns sagen? Sie bekam ein Geschwulst an das Knie, sie humpelte auf Krücken durch die Klostergänge. Der Zerfall des Körpers beschleunigte sich. Und es kam das Letzte. Und der Priester, der ihr die Sterbesakramente brachte, sagte: Schwester Bernadette. Schwester Bernard hieß sie im Kloster. Marie Bernard. Sind Sie bereit, wie bei Ihrem Gelübde, Ihr Leben zum Opfer hinzugeben? Jetzt kommt eine Antwort im Angesicht des Todes, die wie der Blitz eine Landschaft im Dunkeln das Leben dieses edlen, großartigen Menschenkindes erhält. Bernadette wandte sich sterbend, lebhaft dem Priester zu und sagte: Zu welchem Opfer, Hochwürden? Es ist kein Opfer, die Erde zu verlassen. Wenn man so viel gelitten hat, um Gott zu dienen, es ist kein Opfer, die Welt zu verlassen. Wenn man so viel gelitten hat. Eines ihrer letzten Worte. Und der Heilige geht in das Schicksal Christi. Auch der Teufel, von dem der erste Papst sagt, geht umher wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlinge. Er bleibt da nicht vor der Türe der Heiligen stehen. In der vorletzten Nacht schreit sie: Satan, geh fort, geh fort. Und die Schwester eilt zu ihr. Und dann sagt sie der Schwester: Und meine Lieben, das ist doch ein ernstes Wort. Wie man oft hört: Ach Gott, der liebe Gott wird schon machen. Ja, der liebe Gott, natürlich der liebe Gott. Aber auch der heilige Gott, der Gott, der seinen Sohn am Kreuz dahin martern ließ, auch das ist doch wahr. Dann sagt sie zu der Schwester: Schwester, ich habe Angst, ich habe Angst. Mein Kind, Sie und Angst, sagt die Schwester. Und Bernadette sagt: Ja, ich habe ja so viele Gnaden empfangen und ich habe Angst, weil ich sie so wenig benutzt habe. Was werden wir einmal sagen? Du und ich, wenn es ans Sterben geht, nicht? Es kommt ja mal, nicht? Ganz bestimmt. Was werden wir sagen? Und sie umklammert den Arm der Schwester. Und so kommt der 16. April 1879. Bernadette liegt und durch ihre Hände geht der Rosenkranz. Der Rosenkranz, den sie in der Menschheit dieses Mädchen zu einer Bedeutung ohnegleichen gebracht hat. Dass ein Johannes Paul II. Sagt, der Rosenkranz ist mein liebstes Gebet. Man muss ja nicht immer auf die starren in der Kirche, die euch was anderes sagen. Schaut dahin, wo die Autorität ist. Und folgt nicht jedem Windzug und lasst euch nicht verwirren und verirren durch all das, was durch die Kirche geht. Das ist doch nicht die Autorität. Sie hat den Rosenkranz und nun sind die Schwestern um sie herum. Und sie betet noch einmal das Ave Maria. Sie hat es sicher tausend und tausendmal gebetet. Und dann kommt, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für mich, arme Sünderin. Für mich, arme Sünderin. Sterbend für mich, arme Sünderin. Der Engel des Todes nimmt ihr das weitere Ave von den Lippen. Sie wird es in der Ewigkeit neu beginnen, wenn sie im Angesicht mit der geliebten schönen Frau steht. Und man begreift sie. Ein erschüttertes Kloster. Schwestern, die um Vergebung bitten. Schwestern, die um Vergebung bitten. Ja, es gibt ja so ein altes, abgedroschenes Gedicht, aber es ist gut. O lieb, solang du lieben kannst. O lieb, solang du lieben magst. Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Ein Liebeswort zu Lebzeiten ist mehr als Tränen und viele Beschwörungen, wenn das Du im Tod von uns gegangen ist. Und nun? Ja, nun wussten sie, dass eine Heilige unter ihnen gelebt hatte und sie hatten es nicht erkannt. Stellt euch das einmal vor, nicht? Eine Heilige lebte in diesen Mauern. Sie haben es nicht erkannt. Als sie tot war, da fingen sie dann an, um Verzeihung zu bitten. Bernadette, Bernadette, wärst du noch einmal unter uns? Ach, was würden wir? Nein, nein, da kommt ja niemand mehr zurück. Ist ja nichts mehr zu machen. Man muss das bei Lebzeiten tun. Die Liebe ist nicht für nach dem Tod, die ist für Lebzeiten. Die Pilgerfahrten gehen nach Lourdes. Dieses Leben lag klar, klar wie das Wasser einer Quelle. Da gab es keine dunklen Stellen im Leben. Da gab es keine Winkel, in die erst der Scheinwerfer der Ewigkeit hineindringt. Dieses Leben lag klar. Das Grab wurde geöffnet. Und was fand man? Nun, ihr habt es ja auch hier auf Bildern, was man fand. Man glaubt es ja nicht. Ich stand ja selbst in der Wehe über eine Stunde. Man glaubt es ja nicht. Eine Frau, die solche Krankheiten hatte, wo die Knochen von Tuberkulose zerfressen sind, die noch schneller verwesen als andere Tote. Man fand sie ohne jede Spur der Verwesung. Das Leichentuch war vermodert. Das Sterbekreuz war verrostet. Und sie lag da, wie du sie heute nach 100 Jahren in der Wehe findest. Eine junge Ordensschwester in einem Schrein von Gold und Kristall. In ihrer schwarzen Ordenstracht, das Haupt geneigt, die Hände gefaltet über dem Herzen. Da durchzuckt uns das Wort der Schrift. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Und wir ahnen, was die Mutter Gottes wunderbar ist. Es fängt schon bei dem Leib an, mein Kind. Ich werde dich nicht in dieser Welt glücklich machen, aber in einer anderen Welt. Und wir verstehen, wenn ihr Antlitz lächelnd im Tode ist, wir verstehen, dass im Tod eine Ahnung des Jenseitigen aufbricht. Dass sie im Tod vielleicht die Gottesmutter geschaut hat, wir wissen es nicht, aber ihr Gesicht lächelt. Und man denkt an ihr Wort, als sie einmal gefragt wurde, wie Maria aussah. Und sie weinte, als sie die Figur von Lourdes gesehen hat. Und sie sagte, wenn man die Madonna einmal gesehen hat, kann man nichts mehr auf Erden lieben. Man möchte sterben, um Maria wiederzusehen. Wenn man Maria einmal auf Erden gesehen hat, kann man nichts mehr auf Erden lieben. Man möchte nur sterben, um Maria wiederzusehen. Und so kam für Bernadette der Augenblick des Todes als der Augenblick der Geburt für das ewige Leben. Und sie durfte vor dem Thron der Gnadenvollen niedersinken und durfte in einer ganz anderen Intensität mit dem vertieften Wissen des verklärten Menschen beten. Ave Maria, gratia plena. Sei gegrüßt, Maria, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Amen. Vater, wohlgefallen.
Der Herr nimmt das Opfer aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
Herr, unser Gott, dein eingeborener, geliebter Sohn, komme uns zu Hilfe in seiner großen Liebe zu uns Menschen. Seine Geburt hat die Jungfräulichkeit der Mutter nicht gemindert, sondern geheiligt. Durch seine Menschwerdung heilige auch uns. Nimm von uns alle Schuld und mache dir unsere Gabe wohlgefällig. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Und dich am Gedenktag der Erscheinung der allerseligsten Jungfrau Maria mit würdigem Lob zu preisen. Vom Heiligen Geiste überschattet hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrte Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Erzengel Michael, mit den heiligen Engeln, besonders mit unseren heiligen Schutzengeln, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Bernadette Soubirous und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche.
Und schenke
ihr deinen Willen,
Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und in deinem Geist.
Das hinwegnimmt die Sünden der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
So spricht er.
Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, geht nicht ins Dunkel. Er wird vielmehr das Licht des ewigen Lebens haben.